Ja, Technik hat mir vorher gesagt, dass Sie auf dem Livestream ein Problem haben mit dem Ton. Wenn du am Livestream heute dabei bist und das nicht so hörst, wie du denkst, jetzt höre ich das Zeichen, dass das in dem Fall geklappt hat. Herzlich willkommen euch auch am Livestream. Ich glaube, einen herzlichen Applaus euch als Band, dass ihr da eingesprungen seid heute und auch den Leuten von der Technik. Komm, wir geben Ihnen mal einen Applaus. Danke vielmals. So vieles sind wir uns gar nicht bewusst, dass es einfach läuft, denn wenn es läuft. Und erst wenn es nicht läuft, merken wir manchmal, es ist ja gar nicht selbstverständlich, dass es läuft. Danke für euer Engagement. So, Predigt. Ich bin in einem sogenannten christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und das hieß für mich und meine Geschwister, dass wir nicht einfach christlich sozialisiert wurden. Unsere Eltern haben wirklich versucht, so gut es konnten, uns den Glauben an Jesus vorzuleben. Und auch viele aus unserem Verwandtenkreis und viele aus unserem Bekanntenkreis waren Menschen, die den Glauben mit uns geteilt haben. Und mir ist schon als kleiner Bube aufgefallen, dass in den Häusern der Christen häufig irgendwelche Bibelsprüche hangen. Oft waren das irgendwelche Fotoposter mit Bibelversen drauf oder in der edleren Version war da ein Bibelvers eingerahmt wie ein kostbares Bild, irgendwo prominent auch aufgehängt. Und dann gehörte es scheinbar zur Generation meiner Eltern, dass es schick war, einen Bibelvers auf eine Holzplatte zu drucken oder zu schreiben und das irgendwo zu platzieren. Also das habe ich an ganz, ganz vielen Orten gesehen. Als Bub hat mich das interessiert, das hat mich irgendwie auch beeindruckt. Und immer wenn wir irgendwo hingekommen waren, sind, wo da solche Bibelverse aufgehängt waren, da wusste ich, das müssen jetzt auch Christen sein, die Leute, die wir da besuchen. Und natürlich ist mir als Kind auch schon bald aufgefallen, dass diese Wandbehänge mit einer ziemlich eingeschränkten Anzahl von Bibelsprüchen verziert waren. Gemessen an der Dicke der Bibel und was da alles drin steht, sind verhältnismäßig wenige Bibelverse, die es so weit nach vorne schaffen, dass sie es irgendwann auch isoliert an eine Wand oder in ein Bild schaffen. Da ist mir dann immer wieder mal Psalm 23 begegnet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder häufig, das weiß ich noch als Junge, da 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und bei uns zu Hause, im Treppenaufgang, da war auch so ein Holzbrett, gell? Wisst ihr, es gehörte für die Generation meiner Eltern, so ein Holzbrett und da stand Römer 8, Vers 31 drauf. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Aber häufiger als all diese häufig zitierten Verse habe ich einen anderen Vers gesehen und der war mindestens damals ein richtiger Hit unter den Frommen, Matthäus 28, Vers 20. Und wahrscheinlich weißt du das, was dort steht. Jetzt müsste es weitergehen und Gott nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was für eine Ansage. Was für ein Trost. Und ich weiß, dass das sich früh in meinem Kinderherz festgesetzt hat, das Wissen, Jesus ist immer da. Und ich bin unendlich dankbar für das. Natürlich bin ich als Kind nie auf die Idee gekommen, einmal den Textzusammenhang dieses Verses oder auch anderer Sprüche da auf diesen Wandbehängen genau zu erforschen. Und ich glaube, viele Erwachsene haben das auch nicht gemacht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist vielen Trost genug. Das reicht doch einfach. Ist es gut zu wissen, dass Jesus immer da ist? Ja, das ist wirklich gut zu wissen. Unser Schwiegersohn ist vor kurzem wirklich richtig heftig an Corona erkrankt. Und genau heute, vor 14 Tagen, da hat sich seine Gesundheitssituation dermaßen zugespitzt, dass wir für einige Stunden nicht wussten, ob er den Abend erleben wird. Und in so einer Situation ist es unheimlich tröstlich zu wissen, Jesus ist auf jeden Fall da. Egal wie es kommt, ich bin bei euch. Und natürlich war es auch ein großer Trost, dass wir viele von euch kontaktieren konnten und sagen, betet bitte auch mit. Und ja, da ist wirklich ein Gebetswunder passiert. Eine Woche später konnte er schon aus dem Spital, heute ohne Sauerstoff unterwegs, muss ich noch ein bisschen gedulden, aber vielen Dank für alle, die da mitgebetet haben. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, komm, wir geben Gott einmal einen Applaus. Natürlich steht dieser Vers nicht irgendwo einfach ganz isoliert für sich alleine in der Bibel. Kein Bibelvers steht so alleine und isoliert in der Bibel, wie er dann da irgendwo an einer Wand hängt. Keiner dieser Bibelverse. Immer ist ein größerer Zusammenhang da und meistens zeigt dieser größere Zusammenhang erst, wo dieser Vers überhaupt wirklich hinzielt. Was die tiefere Bedeutung dieses Verses ist. Gibt ihm eine besondere Note. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Schlusspunkt unter dem Matthäusevangelium. Im Volksmund Matthäi am letzten. Dieser Vers ist aber auch der Schlusspunkt der vermutlich letzten Rede von Jesus, möglicherweise sogar gar gehalten an seinem Auffahrtstag, am Tag der Himmelfahrt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber diesen unheimlich tröstlichen und ermutigenden Worten geht unmittelbar vorher ein Satz voraus, der es so ziemlich in sich hat und den wir bereits schon einmal gehört haben heute Morgen. Darum geht hin, macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch. Dann kommt es erst. Das steht diesem Text unmittelbar voraus. Es ist keine Frage. Wir können mit jeder Selbstverständlichkeit davon ausgehen, dass Jesus immer bei uns ist. Und vielleicht ist das gut, wenn du dir das immer wieder in Erinnerung rufst. Vielleicht am Morgen, bevor du schon das erste Bein aus dem Bett streckst, dir in Erinnerung rufst, Jesus ist immer da. Vielleicht machst du aus diesen Worten auch ein persönliches Dankgebet am Morgen. Danke, Jesus, dass du an diesem heutigen Tag so da bist, wie du an jedem Tag bei mir bist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche geistlichen Tatsachen uns so verinnerlichen, dass sie wirklich tief in uns drinstecken. Und diese Wahrheit, die wir einfach so in Anspruch nehmen können, heißt einmal zuerst, Jesus ist da. Das ist wie selbstverständlich. Aber zu dieser Selbstverständlichkeit vom Vers 20 gehört eben auch die Selbstverständlichkeit von Vers 19. Jesus ist selbstverständlich davon ausgegangen, dass seine Leute sich dafür engagieren, dass andere zu Jüngern gemacht werden. Jetzt tönt dieses Jüngermachen vielleicht ein bisschen antiquiert, aber die Sache an und für sich, die ist top aktuell. Es geht darum, dass Menschen lernen, selbstständig zu glauben. Es geht darum, dass Kinder nicht einfach die religiösen Traditionen ihrer Eltern weiterführen. Es geht im besten Sinne des Wortes darum, dass Menschen selber glauben. Reife Christen sind wie normale Erwachsene, Selbsternährer. Gell, Babys, das sind noch keine Selbsternährer. Aber erwachsene Menschen sind Selbsternährer. Wir haben unsere Kinder immer versucht, so möglichst viel Selbstständigkeit zu erziehen. Und als sie dann ausgezogen sind, eins nach dem anderen sind ausgezogen bei uns, da haben sie jedes Mal eine große Schwelle überschritten. Und bei diesem Schritt über diese Schwelle haben sie einige herausfordernde, aber auch inspirierende und lehrreiche Erfahrungen gemacht. Sie haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass der Kühlschrank ja gar nicht automatisch voll ist. Eine wichtige Erkenntnis, wenn man selbstständig wird, der Kühlschrank füllt sich nicht automatisch. Und ganz ähnlich ist es, wenn Christen im Glauben selbstständig werden. Reife Christen haben gelernt, sich selbst zu versorgen. Und ob du eine geistlich reife Person bist, das kannst du zum Beispiel auch daran ablesen, dass du verstanden hast, wer dafür verantwortlich ist, dass dein geistlicher Kühlschrank voll ist. Wer? Du selbst. Du selbst bist dafür verantwortlich, dass dein geistlicher Kühlschrank voll ist. Geistlich reife Christen wissen, wie man aus geistlicher Rohkost ein nährendes und feines geistliches Essen zubereiten kann. Und geistlich reife Menschen haben vor allem verstanden, dass ihre Hauptbestimmung darin besteht, auch andere dazu befähigen, zu geistlich reifen Menschen heranzuwachsen. Eben, um Jünger machen. Und das geschieht, indem man sich bewegt, nämlich hingeht. Das geschieht, indem man versteht, dass man anderen dabei helfen muss, den Glauben auch wirklich festzumachen. Stichwort Taufe. Und dazu gehört drittens, ganz selbstverständlich, dass man Menschen hilft, dass ihr Glaube auf ein stabiles Fundament gestellt wird. Stichwort Lehren. Wörtlich sagt hier Jesus an dieser Stelle: Macht Menschen aus allen Völkern zu meinen Jüngern. Und zwar, indem ihr hingeht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt. Und es ist unschwer zu erkennen, dass es vor allem darum geht, dass Menschen zu Jüngern werden, zu Jüngern von Jesus. Und so selbstverständlich, wie Jesus bis an das Ende der Welt bei uns ist, so selbstverständlich ist Jesus davon ausgegangen, dass wir damit beschäftigt sind, Menschen dahin zu führen, dass sie wissen, wie man den eigenen geistlichen Kühlschrank auffüllen kann. Dass Menschen lernen, wie man diesen geistlichen Kühlschrank auffüllt. Ich glaube, es gibt so etwas wie einen christlichen Lifestyle, der meilenweit von dem entfernt ist, was Jesus am Auffahrtstag mit diesen Worten gemeint hat. Meilenweit. Da lässt man sich regelmäßig ein bisschen fromm berieseln, vielleicht mit frommer Musik oder auch mit irgendwelchen geistlichen Inhalten. Da trifft man sich zum gemeinsamen Gebet, vorausgesetzt der Terminkalender und die Sportagenda und das Wetter legen einem das gerade nahe. Und da gewöhnt man sich möglicherweise so einen christlichen Slang an, redet von Salbung und von Generationensegen und von geistlicher Erleuchtung oder geistlichen Eindrücken. Und das ist alles gar nicht unbedingt falsch. Aber vieles von dem zerbröselt, sobald der Glaube unter Druck kommt, weil es beim Manken nicht mehr ist als ein christlicher Lifestyle und nicht ein reifer christlicher Glaube. Ich will es ganz bewusst ein bisschen zugespitzt formulieren. Wir sollten nicht damit rechnen, dass Jesus alle Tage bei uns ist, wenn wir nicht auch bereit sind, uns dafür zu engagieren, dass Menschen zu Jüngern werden. Diese beiden Dinge, die gehören zusammen. Die kann man nicht voneinander trennen. Man kann nicht einfach die eine Hälfte des Satzes nehmen und ihn auf eine wunderschöne Fototapete kleben und an die Wand machen und den anderen Teil einfach so klammheimlich wegschneiden und vergessen. So funktioniert das nicht mit dem Glauben. Als Kirche setzen wir uns sehr dafür an, dass bereits schon Kinder und Jugendliche in diese geistliche Reife hineinfinden, dass sie geistlich gefördert werden. Und wenn wir das tun und weil wir das tun, gibt es immer wieder irgendwelche Anpassungen, auch Anpassungen im Programm und wie wir das machen. Aber nie geht es einfach um diese Veränderungen. Es geht darum, dass Jungen und Mädchen bereits anfangen, ihr Leben ganz Jesus zur Verfügung zu stellen. Und das sind übrigens genau die Dinge, um die es auch am 11. 12. Juni gehen soll. Wir möchten noch stärker als bisher erleben, dass aus Kirchen distanzierten Menschen hingegebene Nachfolger von Jesus werden. Und wir möchten noch mehr erleben, wie der Glaube nicht nur einzelne Menschen verändert, sondern die ganze Gesellschaft verändert. Und wir möchten vor allem erleben, dass gerade in unserem Land, wo wir den Eindruck haben, dass seit vielen Jahrzehnten so eine Art geistliche Dürre herrscht, ganz neu ein Regen der Erweckung kommt, wo nachhaltig unser Land, unsere Gegend, unser Oberthurgau hier nochmals verändert wird. Dafür möchten wir beten und wir laden dich ein, an diesem Zukunftstag mit dabei zu sein. Das betrifft natürlich jetzt vor allem die Leute aus der Kirche im Rebgarten, mit dabei zu sein. Wir laden dich ein, jetzt schon dafür zu beten, dass Gott uns den Horizont weit aufreißt. Und dass Ströme des lebendigen Wassers unsere Gegend ganz neu durchfluten. Bete jetzt schon dafür. Und ja, dann ist natürlich sofort die Frage da, steht das überhaupt in unserer Macht, dass so etwas geschieht? Und die Antwort ist ganz einfach, nein. Es liegt nicht in unserer Macht. Aber es ist zum Glück eben nicht das letzte Wort zu dieser ganzen Sache. Es ist nicht das letzte Wort. Erweckung ist nicht etwas, was Menschen machen, aber auch das ist nicht das letzte Wort. Wenn wir jetzt nochmals einen Satz nach vorne gehen in diesem Abschnitt und du merkst, wir nehmen diesen Missionsbefehl, Matthäus 28, 16 bis 20, den rollen wir gerade von hinten auf. Wenn wir nochmals einen Satz nach vorne gehen, dann kommen wir zu dieser ganz entscheidenden Stelle, die hier bereits schon eingeblendet ist. Da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, ich bin bei euch alle Tage. Da steht am Anfang. Nicht dir und mir ist alle Macht gegeben. Jesus ist alle Macht gegeben. Und Jesus ist diese Macht jetzt schon gegeben. Jetzt schon ist ihm alle Macht gegeben. Gell? Fragt sich, wie viel Macht kann dann noch verteilt werden, nachdem Jesus schon alle Macht gegeben wurde? Die Antwort ist ganz simpel. Da ist nichts mehr. Gell, wenn aus einem Gestell einmal alles herausgegeben wurde, dann gibt es nachher nichts mehr herauszugeben. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Das ist eine Provokation. für alle, die auch noch ein bisschen mit Macht spielen möchten. Aber es ist auch eine unheimlich gute Nachricht für alle, die mit diesem Jesus verbunden sind. Wenn du mit Jesus verbunden bist, dann hast du in Jesus auch den Zugang zu dieser Macht, weil du den Zugang zu Jesus hast. Und weil Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, wird plötzlich nichts mehr undenkbar. Und Paulus fasst das später in seinem Brief an die Epheser, Epheser 3, Vers 20, einmal folgendermaßen zusammen. Er, also heißt Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, also das ist schon gewaltig, gell? Er, der mit seiner unerschöpflichen Macht in uns am Werk ist, in dir, Rita, gell? Und in dir, Markus. Und in dir, Micha, und in dir alles. Dieser Gott, der kann unendlich viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Was für eine Ansage. Was für eine gewaltige Ansage. Und jetzt lade ich dich ein, denk doch einmal darüber nach. Was das Größte ist, und was das Wichtigste ist, was du dir wünschst. Denk jetzt einmal, gleich jetzt darüber nach. Was ist das Größte und was ist das Wichtigste, was du dir wünschst? Und jetzt leg einmal nicht diese helvetische Zurückhaltung an den Tag. Was ist das Größte und was ist das Wichtigste, was du dir wünschst? Was ist das? Und wenn du dir etwas zurechtgelegt hast, dann mach diesen kurzen Kontrollcheck. Ist das wirklich das Größte und das Wichtigste, was du dir wünschst? Oder ist das nur so ein Weihnachtswunsch, was dein Kind auch noch im Jahr irgendwo mal vorbringt? 365 Mal etwas anderes? Was ist das Größte und Wichtigste, was du dir wünschst? Und wenn du das weißt, dann sage das jetzt, jetzt, gleich jetzt, in deinem Herzen. Jesus, sag es ihm jetzt. Das werden ganz unterschiedliche Sätze sein. Jesus, ich bitte dich um eine komplette geistliche Neuorientierung meiner Kinder. Oder auch der Satz, himmlischer Vater, hilf mir, diese Sünde zu überwinden, mit der ich einfach nicht zurechtkomme. Heiliger Geist, wirke mit deiner Kraft ein Heilungswunder an meiner Frau. Sag das jetzt in deinem Herzen. Sprich es jetzt vor Gott aus. Und jetzt höre nochmals diesen Satz von Paulus. Dieser Gott, der mit seiner unbeschreiblichen Kraft in euch am Werk ist, der kann mehr tun, als du eben gerade von ihm erbittet hast. Der kann mehr tun, als das, was du dir im Moment vorstellen kannst und für Menschen möglich hältst. Er kann mehr tun. Ist so etwas zu fassen? Ich kann es ehrlich gestanden nicht ganz fassen. Und vielleicht bist du von dieser Gebetsperspektive gerade so überwältigt, dass du dir eben gerade gesagt hast, ich möchte Gott wieder um viel, viel größere Dinge bitten. Dann tu das. Es ehrt Gott, wenn du ihn um große Dinge bittest. Um ein Papiertaschentuch kannst du auch deinen Sitznachbar bitten. Es ehrt Gott, wenn du ihn um große Dinge bittest. Er kann mehr tun, als du von ihm erbittest oder dir überhaupt vorstellen kannst, weil ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Möglicherweise treiben dich aber im Moment gerade auch ganz andere Gedanken um. Und dein Kopf will dir sagen, das ist irgendwie nichts für mich. Ich kann das einfach nicht glauben. Dann lade ich dich ein, in unserem Text nochmals einen Vers nach vorne zu klicken. Und ich versuche das jetzt auch hier zu machen. Jawohl, genau. Da steht im Vers 17 nämlich Folgendes. Und so fängt dieser Abschnitt an. Als die Jünger Jesus sahen, also den auferstandenen Jesus, da warfen sie sich vor ihm nieder. Das verwundert mich nicht. Aber da steht noch dieser Beisatz. Einige aber zweifelten. Von denen, die den auferstandenen Jesus sahen. Von denen, die da vor ihm niederfallen, zweifelten einige. Und was Jesus im Folgenden sagt und was wir heute Morgen miteinander angeschaut haben, das sagt Jesus nicht einfach zu irgendwelchen Glaubenshelden oder zu ewig unverbesserlichen Optimisten. Er sagt das auch zu Zweiflern. Was Jesus hier sagt, das sagt er zu Menschen, die sich mit Jesus noch nicht so sicher sind. Er sagt das zu Menschen, die noch zuerst den Beweis haben wollen, dass ihm wirklich alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das sagt er zu Menschen, die sich irgendwie noch gar nicht vorstellen können, dass sie gemeinsam mit anderen Menschen aus allen Völkern zu Jüngern machen werden. Und das sagt er zu Menschen, die noch daran zweifeln, ob dieser Jesus wirklich bei ihnen ist, alle Tage. Er sagt das auch zu diesen Zweiflern. Der Kreis derer, die dort am Auffahrtstag um Jesus standen, das war eine wirklich sehr heterogene Gruppe, geistlich gesehen. Aber eines war allen gemeinsam. Sie haben sich schließlich auf die Herausforderung eingelassen. Sie haben alles hinter sich gelassen, was nach einem Lifestyle-Glauben oder nach einer bloßen Bibelspruch-Frömmigkeit ausgesehen hat. Einige sind sofort begeistert losgerannt. Und andere sind erst allmählich ganz vorsichtig losgezittert. Aber alle, die dort standen, haben diese Erfahrung gemacht, dass diesem Jesus tatsächlich alle Gewalt und Macht gegeben ist. Alle haben die Erfahrung gemacht, dass durch ihr Engagement Menschen zu Jüngern wurden. Alle haben die Erfahrung gemacht, dass Jesus tatsächlich immer bei ihnen ist. Und vielleicht wächst in dir gerade die Sehnsucht heran, dich dieser Herausforderung auch zu stellen, dein Leben diesem Jesus zur Verfügung zu stellen. Und wenn du diese Sehnsucht in dir aufkommen spürst, dann gib dieser Sehnsucht Raum. Ich glaube, es ist genau diese Sehnsucht, die dich dahin führt, wo du tief und neu begreifst, dass Jesus wirklich alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, dass du einen Beitrag dazu leisten kannst, dass Menschen zu Jüngern werden und dass Jesus tatsächlich bei uns ist, alle Tage. Ich lade dich ein zu einem Gebet. Ich lade dich ein, aufzustehen. Ich lade dich auch am Livestream ein, jetzt aufzustehen für ein Gebet. Jesus. Da steht gewaltige Verheißung vor deiner Gegenwart. Egal was kommt, egal was uns trifft, du bist da mit deiner ganzen Präsenz. Danke viel, viel mal. Und da bist du da mit dem herausfordernden Auftrag, dazu beizutragen, dass Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene zu Jünger von dir werden. Zeig uns einen ganz konkreten Platz in dem hinein. Und du bist der, da als der, der alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erde. Lass uns das ganz neu sehen und lass es ganz neu geschehen. In unserem Land. Da bei uns im Oberthurgau. In meinem ganz persönlichen Herz. Dass ein Regen von der Erweckung ausgeht. Und mehr geschieht als das, was wir schon gesehen haben. Und wenn du möchtest, kannst du das Gebet jetzt einfach nachsprechen, was ich sage. Jesus, ich weihe dir mein Leben. Heute das erste Mal oder ganz neu. Dir. Mein Leben soll dir gehören, Jesus. Dir, wo alle Macht gibst im Himmel und auf Erde. Dir, wo mich hineinnimmt in den Auftrag hier. Dir, wo mir zusagt, dass du immer bei mir bist. Jesus, da bin ich mit meinem Leben. Nimmst du, formst du und brauchst du. Und ja, Jesus, wir warten gespannt auf den Tag, wo du wiederkommst in Macht und Herrlichkeit. Amen.